Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, auch von meiner Seite. Guten Morgen auch an alle, die an den Endgeräten mit uns verbunden sind. Es ist auch eine ganze Menge von Zuhörern, Zuschauern. Wir freuen uns, dass das so möglich ist. Und ich möchte das Podium hier auch nutzen, um Grüße von unseren Kindern, Johannes, Magdalena und Samuel, weiterzugeben, die ja auch sehr oft hier waren und auch sehr viel Segen empfangen haben durch die Freizeiten von Neudorf und leider dieses Mal nicht geschafft haben, hier vorbeizukommen. Aber nächstes Jahr, so Gott will und wir leben, wird es ja wieder eine Chance dafür geben. Ja, die Botschaft der Versöhnung ist natürlich klar eng zusammengebunden mit dem Evangelium. Und wir haben in den letzten Tagen wirklich sehr, sehr viel frohe Botschaft, sehr, sehr viel Evangelium gehört von den Brüdern. Ich habe fast alle angesprochen und gesagt, die Überlappung von dem, was ich mir überlegt habe, was mir aufs Herz gelegt wurde zu dem Thema, die Botschaft der Versöhnung, mit dem, was du heute gesagt hast, ist relativ groß. So könnt ihr heute jetzt nicht so viel Neues erwarten, ja? Sondern eine Bestätigung, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch eine Ergänzung oder auch Vertiefung. Und nicht jeder hat ja auch die Möglichkeit gehabt, jeden Dienst zu hören. Und so möge der Dienst auch zur Stärkung und Verfestigung auch dienen dessen, was wir schon gehört haben. Die Botschaft der Versöhnung ist ein wichtiger, ein vielleicht sogar der wichtigste Aspekt des Evangeliums als frohe Botschaft der Gnade und Herrlichkeit unseres Gottes, die sich zum Heil, zur Rettung und zu ewigem, unauflöslichen Gottesleben für alle auswirkt, die sie glauben, wie es ja in Johannes 3, Vers 16 zusammengefasst ausgedrückt wird. Der Schöpfer der Welt erweist seine Liebe und Gnade durch die Sendung und der Hingabe seines geliebten Sohnes als Sühnopfer zur Wegtragung oder Wegnahme der Sünden der ganzen Schöpfung. Damit schafft er, was kein Geschöpf vermag, nämlich die Kluft oder Barriere zwischen dem Schöpfer und den Geschöpfen wegzunehmen, den Weg zum Vaterhaus, zur Gemeinschaft und Teilhabe an der Herrlichkeit des Vaters, Vatergottes, frei zu machen. Das ist Evangelium und das geschieht eben auch in der Versöhnung. Peter hat schon gelesen, Kolosser 1,20, durch ihn, durch Jesus Christus, seinen Sohn, alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem oder nachdem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Alle Dinge zu versöhnen, auf der Erde, in den Himmeln, diese umfassende Auswirkung dessen, was der Sohn getan hat im Tod, in der Auferstehung, wird hier betont. Und in 1. Johannes 2, Vers 2, auch das haben wir schon gelesen, er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht aber allein für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Umfassend, ein umfassendes Opfer für die ganze Welt. Darum geht es beim Evangelium. Für jeden einzelnen Menschen, für jedes einzelne Geschöpf ist diese Botschaft relevant. Auch wenn sie jetzt nur von wenigen geglaubt wird. Wir sind, das müssen wir zugestehen, wir sind eine Minderheit. Wir sind eine Minderheit und doch wird diese Botschaft der Versöhnung einmal durchdringen zu allen Geschöpfen und sich für alle Geschöpfe auswirken. Das möchte ich jetzt schon hier vorwegnehmen. Und wir merken, wenn wir uns mit dem Evangelium der frohen Botschaft der Rettung aller Menschen aufgrund des Kreuzestodes der Auferstehung Jesu Christi beschäftigen, dann begegnen wir sehr vielen Aspekten, sehr vielen Begriffen, die sich durch das gesamte Wort Gottes ziehen. Gnade, Glauben, Rechtfertigung, Rettung, Heil, Sühne, Opfer, Strafe, Buße, Vergebung, Erlösung, Frieden, Neuzeugung, Neuschöpfung, Versöhnung. Unfassbar. Und wir haben unglaublich viele Bibelstellen dazu gehört und gelesen in diesen Tagen. Und es hängt ja auch alles irgendwie zusammen. Und in der Vorbereitung wurde mir klar, den Schuh kann ich mir nicht anziehen, das alles aufzudröseln, wie das alles miteinander zusammenhängt. Aber ich möchte jetzt mal einen Ansatz wagen und versuchen, anhand des zentralen Aspekts der Versöhnung einige Dinge in Beziehung zu setzen und Aspekte und Begriffe des Handelns Gottes und seines Sohnes mit und an ihren Geschöpfen zu beschreiben. Drei Punkte habe ich dazu in meiner Einteilung gewählt. Erstens, warum braucht es das Evangelium der Versöhnung und wer muss sich mit wem versöhnen? Zweitens, wie kommt es zur Versöhnung? Durch wen oder was findet diese statt? Wie ist der Zusammenhang zu Sündenvergebung, Erlösung und Rechtfertigung? Und drittens dann, wie wirkt sich die Botschaft der Versöhnung in unserem Leben aus? Warum braucht es das Evangelium? Warum Versöhnung? Wer muss sich mit wem versöhnen? Punkt 1. Wir haben das auch schon gehört. Ich zitiere mal Römer 3, einige Verse. Vers 9. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen zuvor beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Wie geschrieben steht, und jetzt kommen Zitate aus den Psalmen, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig sei. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Und 23, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und aus Römer 5, Vers 12, der bekannte Vers, darum, wie durch einen Menschen, durch Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Das ist nun mal einfach die Ausgangsbasis. Und es ist schon ein klarer Befund aus dem Wort Gottes, es herrscht Feindschaft zwischen Gott und den Menschen durch die Sünde. Finden wir in Römer 5, Vers 10, Kolosser 1, 21. Die Sünde, die die Menschen beherrscht und versklavt und die als Konsequenz den Tod als Zustand des Getrenntseins von Gott zur Folge hat. Und wie gesagt, das ist keine neue Erkenntnis von Paulus. Er zitiert dabei aus dem Psalmen, aus dem Alten Testament. Der eine Mensch, durch den die Sünde in die Welt gekommen ist, ist Adam, der erste Mensch. Ihr kennt alle die Geschichte vom Ungehorsam und Sündenfall im Paradies, im Garten Eden. Doch schon bei der Bestrafung von Adam und Eva und der Schlange wird in 1. Mose 3, Vers 15 verheißen, dass dieser schreckliche Zustand der Feindschaft und Trennung von Gott einmal überwunden, zurückgenommen werden wird durch einen Menschen, der der Schlange als Sinnbild für den Satan, der Adam und Eva verführt hat, den Kopf zertreten wird. 1. Mose 3, Vers 15 wird deswegen oftmals auch als das Erst- oder das Proto-Evangelium bezeichnet. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange bzw. Satan, und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Es herrscht also auch Feindschaft zwischen Satan und den Menschen, weil Satan als Fürst dieser Welt, das haben wir ja gestern gehört, Fürst dieses Äons, die Menschen pausenlos verführt und von Gott entfremdet und trennt. Und solange ein Mensch nicht zum Glauben kommt, steht er unter der Herrschaft Satans, des Fürsten dieses Äons, und unter der Herrschaft der Sünde und des Todes. Und diese ist zum maximalen Schaden der Beherrschten und zieht eine riesige Leidensspur in der Menschheitsgeschichte. So ist dieses Zermalmen der Verse zu verstehen. Satan hat uns Menschen unter seine Herrschaft gebracht. Ja, durch den Sündenfall ist es geschehen. Und das ist keine Freundschaft, die dadurch entstanden ist, sondern eine Feindschaft. Es ist eine Schreckensherrschaft, die der Satan hier führt. Aber die Menschheit, die Schöpfung, ist dem Satan nicht ausgeliefert. Es gibt einen, der der Schlange den Kopf zermalmt, sie unschädlich macht. Dieser Mensch, der zweite, der letzte Adam, der dies bewirken wird, ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Da nehme ich schon was vom zweiten Punkt vorweg. Zwei Verse dazu, 1. Johannes 3, Vers 8b. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels zerstöre. Und Hebräer 2, 14. Weil nun die Kinder Gottes, Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er, Jesus, in gleicher Weise daran Anteil gehabt, durch seine Menschwerdung, um durch seinen Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. In der Hebräerbriefstelle wird deutlich, wie bzw. wodurch der Teufel zunichte gemacht wird, nämlich durch den Tod des Gottessohnes. Durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi, als der Sieg über Sünde und Tod von ihm erwirkt wurde, fand eine Entmachtung des Satans statt. Er konnte zum ersten Mal einen Menschen, nämlich den Sohn Gottes, nicht im Totenreich festhalten, nicht über ihn herrschen, weil er ohne Sünde war. Und der Satan konnte der Auferweckungskraft Gottes, des Vaters, nach Kolosser 2,12 nichts entgegensetzen. Er musste die Herrschaft über Tod und Hades, Totenreich, abtreten. Wir lesen dazu die bekannte Stelle, Offenbarung 1, 17 und 18. Und als ich Johannes ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er, Jesus, legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit in die Äonen der Äonen, habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Der Sieg über Tod und Hades durch Kreuz und Auferstehung Jesu Christi war der Wendepunkt in der Heilsgeschichte Gottes. Doch er hat den Teufel noch nicht vollständig unschädlich und unwirksam gemacht. Der Sieg ist vollbracht, der Machtwechsel, die Entmachtung Satans hat stattgefunden, aber, das wissen wir, habe ich schon gesagt, Satan ist der Fürst und Herrscher dieses Äons als Folge des Sündenfalls. Unter Zulassung, man könnte auch sagen Überlassung Gottes. Nicht, weil der Satan mächtiger oder stärker wäre, sondern weil Gott ihm das zusteht, eben als Konsequenz des Sündenfalls. Alternativ hätte ja Gott eine Gewaltherrschaft aufrichten können. Er hätte ja die Macht, mit Gewalt die Herrschaft an sich zu reißen. Aber so ist Gott nicht, sondern die gefallene Schöpfung soll durch seine Liebe und Gnade versöhnt werden, zu ihm zurückgeführt werden. Das bedeutet, dass inmitten des von dem Widersacher beherrschten bösen Äons, inmitten der Weltgeschichte, wie sie seit Jahrtausenden abläuft und wir sie jeden Tag wahrnehmen, seine Heils- und Liebesgeschichte abläuft. Und am Ende, einige Äonen später, wird es so sein, dass sich alle Knie freiwillig beugen und bekennen werden, dass Jesus Christus der Herr ist. Und Gott wird alles in allem und in allen sein. Wie überaus dankbar dürfen wir sein, dass uns diese Offenbarung im Wort Gottes vor allem durch Paulus geschenkt ist und wir sie tief in unseren Herzen tragen dürfen, sodass sie unser Denken, Planen, Sinnen und Handeln prägt, bei aller Not, allem Krieg und Chaos dieser Welt eine Perspektive schenkt, die uns zuversichtlich und getrost macht an jedem neuen Tag unseres Lebens. Das ist ganz wunderbar, wir nehmen das so selbstverständlich mit, aber wir sind komplett anders gestrickt und gepolt durch diese Botschaft, die in uns lebt. Das ist ein wunderbares Geschenk. Aber euch ist aufgefallen, ich habe viel nun von Feindschaft gesprochen. Feindschaft und Trennung zwischen Gott und den Menschen aufgrund des Sündenfalls mit Vertreibung aus der Gottgemeinschaft im Garten Eden. Feindschaft zwischen Satan und den Menschen eingetreten als Konsequenz des Sündenfalls mit Knechtschaft unter die Sünde, Unglück, Leid, Finsternis und Tod. Herrschaft Satans in diesem gegenwärtigen bösen Äon. Und natürlich, das haben wir gestern sehr ausführlich gehört, deswegen muss ich da jetzt nicht viel dazu sagen, Feindschaft zwischen Satan und Gott. Aufgrund der Auflehnung des früheren Lichtsengels Luzifer gegen Gott, mit der Folge des Niederwurfs und des Ausschlusses aus der Gottesgemeinschaft von ihm und den Engeln, die er mit weggezogen hat. Jesaja 14, Hesekiel 28 haben wir gestern Abend ja gehört. Und wie es Johannes, mein Schwiegervater, auch gesagt hat, teile ich die Ansicht durchaus, dass der Zustand der Erde, bevor sie quasi restauriert wurde, eben deswegen so war, Wüste und Leere, Tohuwabohu, weil es eben dieses Gericht gab, diesen Niederwurf Satans und seiner Engel. Das war das Ausgangsstadium. Warum braucht es das Evangelium und die Botschaft der Versöhnung? Das ist die Frage, die ich gestellt habe. Die Antwort ist darauf, eine Antwort, weil es so viel Feindschaft und Trennung gibt. Und weil Gott, der zusammen mit seinem Sohn durch sein Wort, seinen Sohn Jesus Christus, die Schöpfung ins Dasein gebracht hat, ein Gott der Liebe ist. Die Agape, die göttliche Liebe, die Gottes ureigenstes Wesen ja darstellt, kann nicht anders, als sich zu Heil und Rettung für alle Geschöpfe auszuwirken. Deshalb kann seine Schöpfung doch nicht von Feindschaft und Trennung dominiert sein. Das würde auch zwangsläufig in Chaos und Untergang enden. Das wäre so. Das wäre so. Und wenn die Gemeinde einmal weg sein wird, wird das Chaos auch massiv zunehmen. Ja? Und wenn wir jetzt vielleicht immer wieder lesen, dass viele Menschen Bedenken und Angst haben, dass künstliche Intelligenz den Menschen abschafft, was eigentlich fast zwangsläufig passieren muss, weil wenn die Intelligenz einfach knallhart objektiv rechnet, ja, dann kommt sie sehr schnell zu dem Ergebnis, der Mensch ist nicht das größte Problem, was wir auf der Erde haben. Ja. Aber das wird Gott nicht zulassen. Deswegen läuft sein Heils- und Liebesplan ab. Das ist das, was am Ende sich durchsetzen wird. Die Überwindung von Feindschaft gegen Gott, getrennt sein von ihm, kann nur durch eine Versöhnung herbeigeführt werden. Feindschaft und Trennung, so geht's los. Versöhnung muss das überwinden. Das ist auch bei unseren irdischen Beziehungen so. Ja. Versöhnung ist notwendig, da wo ich Streit habe, wo Feindschaft und Trennung ist. Es müssen also, wer muss mit wem versöhnt werden? Die Geschöpfe mit ihrem Schöpfer versöhnt werden, nicht umgekehrt. Gott ist mit seiner Schöpfung ganz und gar versöhnt und im Reinen. Und er sorgt dafür, dass eine Versöhnung seiner Geschöpfe mit ihm möglich ist. So können Feindschaft und Trennung aufhören und eine Liebesbeziehung und Gemeinschaft in der herrlichen Gegenwart Gottes für die Geschöpfe kann herbeigeführt werden. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Wie kommt es denn nun zur Versöhnung? Durch wen oder was findet diese statt? Wie ist der Zusammenhang zu Sündenvergebung, Erlösung und Rechtfertigung? Das sind die Begriffe, die mal die gewichtigsten, wichtigsten sind, die ich in diesem Kontext besprechen möchte. Es muss die Sünde, die seit dem Sündenfall im Paradies trennend zwischen Gott und den Menschen steht, weggetan werden. Und damit auch der Tod, der ja die Konsequenz der Sold der Sünde ist. Und damit dies geschehen kann, müssen alle Sünden, die aufgrund der Herrschaft der Sünde ja unablässig und zwangsläufig geschehen, diese Sünden müssen gesühnt werden durch ein Opfer, sodass die Vergebung aller Sünden durch das Blut dieses Opfers bewirkt werden kann. Ja, haben wir ja auch in 1. Johannes 2 schon gelesen. Dieses Prinzip des blutvergießenden Opfers mit der Hingabe eines Lebens, einer Seele, wurde bereits ja in der Geschichte von Kain und Abel eingeführt. Auch das haben wir diese Tage schon mehrmals gehört. Ja, das Opfer Abels wurde von Gott gnädig angesehen. Es war nach seinem Wohlgefallen, das Opfer Kains nicht. Ja, und das Opfer Abels war eben ein Opfer, das ein Leben gekostet hat. Da wurde Blut vergossen. Ja, und es ist auch so, dass es jetzt nicht nur an diesem Tieresblut und an diesem Gaben des Feldes liegt vom Kain, sondern dass auch die Gesinnung Abels eine ganz andere war wie die Gesinnung Kains. Das merkt man, wenn man die Diskussion zwischen Kain und Gott im Nachgang dann auch hört. Ja. Und der Kain hat eben die richtige Gesinnung gehabt. Er hat gern das Leben, das Blut vergossen. Der Abel hat gern dieses Blut vergossen. Und deswegen hat er damit auch, sag ich mal, den Marker gesetzt oder die Festlegung des blutvergießenden Opfers quasi als göttliches Prinzip auch eingeführt, um Vergebung, um Sühnung zu erwägen, um Beziehung zu Gott ja, zu nähren und auch intakt zu setzen. Und dieses Prinzip ist im mosaischen Gesetz tief verankert, um die Sünden des Volkes Israel zu sühnen. Ihr kennt alle Yom Kippur, diesen Versöhnungstag, der höchste Feiertag der Juden, ja, wo der Hohepriester einmal im Jahr ins Allerheiligste ging, wo die Bundeslade steht, in der Stiftshütte oder auch im Tempel, und dann mit dem Blut von Stieren und einem Bock den Deckel der Bundeslade besprengt zur Reinigung und zur Versöhnung. Darum geht es am Yom Kippur, am Versöhnungstag, um Versöhnung und Reinigung durch das Blut eines Opfertieres. Und der Hebräerbriefschreiber weist darauf hin, dass auch bei der Einsetzung des ersten Bundes am Berg Sinai ein dem Gesetz entsprechendes Ritual zur Reinigung und Sündenvergebung vollzogen würde. Das war notwendig, um das Volk überhaupt bereit zu machen, einen Bund mit Gott eingehen zu können. Hebräer 9, auch das haben wir schon gelesen, 20 bis 22. Dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch geboten hat. Und auch die Hütte und alle Gefäße des Dienstes besprengte er ebenso mit dem Blut. Und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Das ist einfach was, was man grundsätzlich einmal verstanden haben muss. Das ist ein Prinzip, was vielen, sage ich mal, die im Wort Gottes nicht so zu Hause sind, nur sehr schwer eingeht. Ja. Und in 3. Mose 17,11 heißt es, denn die Seele des Fleisches ist im Blut und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu tun für eure Seelen, denn das Blut ist es, das Sühnung tut für die Seele. Wenn wir also verstehen wollen, wie Versöhnung zwischen Gott und den Menschen stattfindet, müssen wir verstehen, was das Gesetz fordert, damit ein Mensch, beziehungsweise dem Beispiel ein Volk Israel, sich Gott nähern kann und wie die Sünde, die den Menschen von Gott trennt, hinweggenommen werden kann. Jesus kam als Mensch und Jude unter Gesetz auf die Erde nach Israel und hat dieses Gesetz durch sein Opfer, das Vergießen seines Blutes, die Dahingabe seines Lebens, seiner Seele zur Sühnung aller Sünden, einschließlich der natürlich des Volkes Israel, hat er dieses Gesetz erfüllt und zur Vollendung gebracht. Das heißt, die Haushaltung des Gesetzes wurde so beendet. Es ist nicht so, dass das ganze Thema abgebrochen wurde, weil der Bund nicht funktioniert hat. Gott hat in seinem Sohn, Jesus hat dafür gesorgt, dass dieser Bund zu einem, sage ich mal, ordentlichen Abschluss kommt, in dem er stellvertretend nämlich das geschafft hat. Er hat nämlich nicht gesündigt. Genau. Und so ist auch der Vorhang dann bei der Kreuzigung ja auch zerrissen. Und gleichzeitig ist dann eben auch ein neuer Bund auf der Grundlage des Glaubens aufgerichtet worden, ja, der keiner Opfer mehr bedarf. Und so lesen wir in Hebräer 9 weiter, dass die Opfer des ersten oder alten Bundes des Gesetzes vom Sinai nur Abbild, Abschattung auf das einmalige, endgültige Opfer Jesu Christi waren. Hebräer 9, 24 bis 26. Denn der Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum, ein Gegenbild des Wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst, nicht ein stellvertretendes Bundeslade, Besprengen war da getan, sondern er war im Himmel selbst, am Originalschauplatz. Und wir wissen ja, dass Dinge, die hier auf der Erde sind, im Himmel auch ihre Entsprechung haben. Aus der Offenbarung wird uns das ja sehr, sehr deutlich. Um jetzt vor dem Angesicht Gottes, direkt vor dem Angesicht Gottes, nicht vor der Bundeslade, die Gott repräsentiert hat, für uns zu erscheinen, auch nicht damit er sich selbst oftmals opferte, wie der Hohepriester alljährlich in das Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut. Sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter oder auch für die Vollendung der Zeitalter ein für alle Mal offenbart worden zur Abschaffung, zur Aufhebung der Sünde durch sein Opfer. Wir merken, die Linie stimmt. Es ist alles genau geordnet und geregelt, ja. Und der Sohn hat genau gemäß den Ordnungen und des Gesetzes gehandelt und das Ganze wirkt sich für uns ganz wunderbar rettend aus. Der Christus hat sich einmal geopfert, sein eigenes Blut vergossen und ist als unser Hohepriester in der höheren Ordnung Melchisedeks, nicht der Ordnung Aarons, in den Himmel selbst eingegangen und für uns vor dem Angesicht Gottes des Vaters erschienen. Das ist der entscheidende einmalige Vorgang in der Heilsgeschichte, der die Sünde ein für alle Mal abschafft oder aufhebt. Und dieses Opfer Jesu, das Vergießen seines Blutes, ist die Voraussetzung für die Erlösung, Rechtfertigung und den Frieden und die Versöhnung mit Gott für alle, die an Jesus Christus, seinen Tod und seine Auferstehung und Verherrlichung glauben. Zunächst alles mal auf dem Boden Israels, aber dann wird es entfaltet eben über alle Nationen. Das hat uns Paulus ja wunderbar erklärt und darüber haben wir diese Tage ja auch schon sehr viel gehört. Und so entnehmen wir es bei Paulus aus seinen Briefen, wo er sehr viel vom Blut des Opferlammes Jesus Christus ja auch spricht. Epheser 1,7, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Also wir haben die Erlösung, die Vergebung der Vergehungen unserer Sünden aus Gnade. Das werden wir später noch näher anschauen. Wir sind gerechtfertigt, haben die Rechtfertigung durch sein Blut. Römer 5, Vers 9. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Und Kolosser 1, 20 haben wir jetzt schon mehrmals gelesen. Wir haben Frieden und sind mit Gott versöhnt. Und in Römer 5, Vers 1 nennt Paulus den Glauben ganz klar als die Grundlage für die Rechtfertigung und den Frieden und damit auch die Versöhnung mit Gott. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. So können wir folgern, ein Kern, ein wesentliches Merkmal unseres Glaubens ist, dass durch Christi Blut unsere Sünden vergeben sind. Sein Blut rechtfertigt uns. Ich sehe immer eine Parallele zwischen Rechtfertigung und Reinigung und Frieden und Versöhnung mit Gott und Rettung von Zorn Gottes wird durch das Blut bewirkt. Und dies alles geschieht aus Gnade, ohne jegliches Zutun des Menschen. Da hat kein Mensch, kein Geschöpf irgendwas dazu beigetragen. Und dass das Geschehen am Versöhnungstag, dieser Versöhnungsakt, im Zusammenhang mit der Versöhnung durch das Opfer Jesu eine wichtige Bedeutung hat, wird in Römer 3 sehr deutlich. Da greift nämlich Paulus das Bild vom Gnadenstuhl oder auch Sühnedeckel der Bundeslade auf. Da habe ich mir sehr viel Gedanken drüber gemacht, aber das ist leider dann der Kürzungsaktion zum Opfer gefallen. Ich gehe ganz kurz darauf ein. Ich lese mal ab Vers 23, Römer 3. Denn alle haben gesündigt, erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, den Gott dargestellt hat zu einem Gnadenstuhl oder zu einem Sühnungsmittel, durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens oder Glaubens Jesu ist. Nach Vers 24 werden wir also umsonst, ganz ohne Selbstbeteiligung, ohne Gesetzeswerke, gerechtfertigt durch die Gnade und Erlösung Jesu Christi. Und in Vers 25 sagt Paulus, Christus als Gnadenstuhl oder als Sühnemittel wurde von Gott aufgestellt. Er bewirkt also damit Reinigung und Versöhnung durch sein stellvertretendes Sühneopfer. Und er bedeckt das Gesetz, der Deckel lag ja auf den Gesetzestafeln, er bedeckt das Gesetz im Sinne einer stellvertretenden Erfüllung. Er hat es erfüllt, er hat es nicht zugedeckt, das vergessen wir jetzt mal. Da wird nichts unter den Teppich gekehrt, sondern er hat es erfüllt. Und es gibt viel schöne Literatur dazu, wie dieser Sühnedeckel, wie versöhnende Gnade von Anfang an über dem Gesetz stand und wie allein die Tatsache des Opferdienstes und des Besprengen des Blutes über den Opfer, auf den Sühnedeckel eigentlich ein klarer Hinweis ist, dass durch Gesetz kein Heilsweg beschritten werden kann, dass das Gesetz nie Heilsweg sein konnte, sondern eben der Zuchtmeister auf den Christus hin, wie es uns Paulus im Galaterbrief schreibt. Und im Vers 25b zeigt sich, es vom Hingehenlassen der vorher vergeschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes die Rede, dass das Opfer auch rückwirkend gilt und Gerechtigkeit Gottes erweist und bezahlt für alle Sünden, die begangen wurden, als es noch kein Gesetz gab. Das Hingehenlassen dieser Sünden war Gott möglich, weil er wusste um das zukünftige Opfer seines Sohnes. Sein Vorauswissen hat es möglich gemacht, dass er zunächst mal nachsichtig war, aber es war nie eine Option, diese Sünden unter den Teppich zu kehren. Deswegen ist Paulus hier wichtig, dass die Gerechtigkeit Gottes auch erwiesen wird für diese, sag mal, Altlasten, ja, die bisher noch nicht thematisiert wurden, ja, in der Beziehung zu Gott. Das wurde mit abgedeckt. Ja.
Gott hat ja gesagt, dass er zwar barmherzig ist, aber ja, dass
der Schuldige ist, jede Sünde muss auch gesühnt werden. Es gibt keine ungesühnte Sünde. Ja. Und in Vers 26 weist Paulus dann explizit dann auch nochmal darauf hin, auch da geht es nochmal um die Erweisung seiner Gerechtigkeit, dann in der jetzigen Zeit und damit auch in der zukünftigen Zeit, weil es dann eben für alle Sünden gilt, die in der jetzigen und zukünftigen Zeit begangen werden. So ist also, das ist mal die Kernaussage, die ich aus Römer 3 dem Abschnitt jetzt rausholen möchte, betonen möchte, der Erweis der Gerechtigkeit Gottes ist also die wichtige Grundlage für die Erlösung und Rechtfertigung, die dann in der Folge aus Gnaden gewirkt durch Jesus Christus, den Gnadenstuhl, erfolgt für alle, die an ihn glauben. Man muss auch sagen an der Stelle, diese Annahme des Opfers, diese Versöhnung, ja, zu der war Gott nicht automatisch verpflichtet. Versöhnung, tatsächliche Vergebung, Annahme des Opfers ist immer ein Gnadenakt Gottes. Das müssen wir wissen. Wir können nicht beanspruchen, dass Gott Sünden vergibt. Das ist ein Gnadenakt Gottes, den er natürlich getan hat, indem er das Opfer Jesu auch angenommen hat. Diese Rechtfertigung wirkt sich aus. Römer 8, 33 und 34. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Also wir haben gesehen, dass die Sühnung aller Sünden durch das Opfer, durch das Blut Jesu erfolgt ist und damit der Gerechtigkeit Gottes auch Genüge getan wurde. Daraufhin, nachdem diese Gerechtigkeit Gottes erwiesen wurde, daraufhin rechtfertigt Gott die auserwählten Gläubigen. Keine Anklage, kein Verdammungsurteil kann gegen sie, gegen uns erhoben werden. Wir sind erlöst. Das heißt, der Teufel, seine Finsternismächte haben keine Macht mehr über uns. Das Opfer Jesu Christi brachte das Lösegeld, von dem wir ja auch schon viel gehört haben, Johannes 10 zum Beispiel. Es ist der Preis, um uns und die ganze Schöpfung aus der Herrschaft des Satans, der Sünde und des Todes zu befreien, frei zu kaufen. Wir, die wir das glauben und für uns in Anspruch nehmen, werden so nach Kolosser 1,14 versetzt vom Machtbereich der Finsternis ins Reich des Sohnes seiner Liebe. Und von dort kann uns nichts und niemand mehr wegreißen. Und die Auferstehung Jesu ist der Beweis, dass das Lösegeld bezahlt wurde, dass alle Schuld und Sünde beglichen wurde. Sonst hätte der Satan Jesus nicht gehen lassen müssen und den Sieg Jesu über ihn, die Sünde und den Tod, nicht anerkennen und die Schlüssel des Todes und des Hades abgeben müssen. Und so würde ich den Zusammenhang zwischen Sündenvergebung, Rechtfertigung, Erlösung, Versöhnung so formulieren. Das ist so meine persönliche Conclusio, ja, aus dem, was ich in der Schrift gelesen habe. Die Sühnung aller Schuld und Sünde, das haben wir gehört, im Sinne der Bezahlung, der Schaffung eines Ausgleichs, wurde stellvertretend für alle Menschen, für alle Geschöpfe von Jesus Christus durch seinen Opfertod am Kreuz, das Vergießen seines kostbaren Blutes, die Hingabe seiner Seele in den Tod bewirkt. Und nach Epheser 5, Vers 2 hat sich der Sohn Gottes aus Liebe freiwillig hingegeben. Schon vor Grundlegung der Welt war das vereinbart, das haben wir auch gehört. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Das steht da, habe ich echt aufgehorcht. Ja. Das heißt, Gott hat das Opfer gnädig angesehen. Auch das wird durch die Auferstehung bewiesen. Da gibt es ein schönes Lied von Adolf Heller, habe ich beim Blättern im blauen Liederbuch gesehen, dass das durch die Auferstehung erwiesen wird, dass Gott dieses Opfer angenommen hat und dass dann wirklich auch alle Schuld und Sünden von allen Menschen und Geschöpfen beglichen, ausgeglichen ist und Vergebung aus seiner Gnade stattfindet. Das drückt ja auch das Bild von dem Gnadenstuhl aus. Das Opfer Jesu, das Vergießen seines Blutes, seiner Seele, die Hingabe seiner Seele, seines Lebens als Loskaufsumme, als Lösegeld zur Befreiung aus Knechtschaft von Sünde, von der Herrschaft Satans und des Todes gilt für alle, die das glauben. Und der Erste, der das geglaubt hat, war der Sohn Jesus Christus selbst, der ja als der Erstling diesen Weg erstmal gehen musste. Und er ging diesen Weg im Glauben, dass er auferweckt werden würde. Deswegen, wenn es immer heißt, wir haben den Glauben Jesu Christi, das ist genau der Glaube. Deswegen wird er immer auch übersetzt, Glauben an Jesus Christus oder Glauben Jesu Christi. Das ist genau dieser Glaube. Ja. Das ist ganz wichtig. Und so hat das Opfer Christi eine zweifache Wirkung. Erstens erwirkt es die Vergebung der Sünden von Gott aus Gnade zum Erweis seiner Gerechtigkeit, zum Erweis der Gerechtigkeit Gottes. Und zweitens ist es dadurch das Lösegeld, das uns frei macht von der Herrschaft des Satans, der Sünde und des Todes. Das würde ich schon auch als zweifache Wirkung bezeichnen. Den Akt des Opfers, Tod und Auferstehung sozusagen als Gültigkeitsbeweis und Annahme des Opfers und seine zweifache Wirkung, das würde ich als Erlösung in oder durch Jesus Christus bezeichnen. Diese Erlösung ist vollumfänglich, ganz ohne Zutun eines Menschen oder eines Geschöpfes durch Gott, den Vater und seinen Sohn Jesus Christus geplant worden und tatsächlich geschehen, real historisch geschehen und für alle Menschen und Geschöpfe aller Zeiten gültig. Es kann, muss und darf dem nichts zugefügt werden. Erlösung, Sündenvergebung, das ist alles erledigt, es ist da, für alle Zeiten, für alle Menschen und Geschöpfen. Da ist ein ganz großer grüner Haken dran. Das ist ganz wichtig. Gottes Rechtfertigung eines jeden Geschöpfes geschieht dann a. aufgrund dieser Erlösung, haben wir in Römer 3, 24 gelesen, und b. aufgrund des Glaubens des Geschöpfes an das erlösende Blut Jesu. Die Heilstat am Kreuz auf Golgatha, die Auferstehung Jesu Christi als Sieger über Sündenherrschaft, Tod und Hades. Dieser Glaube macht dann die Erlösung für den einzelnen Gläubigen wirksam und dieser Glaube schließt auch die Anerkennung und das Bekenntnis von Schuld und Sünde seitens des Geschöpfes und die Inanspruchnahme der Erlösung des stellvertretenden Begleichens aller Schuld und Sünde durch Jesus Christus ein. Also Rechtfertigung ist noch nicht für alle da. Das ist noch offen für sehr, sehr viele. Weil zur Rechtfertigung braucht es eben den Glauben. Ja? Und jetzt könnte man ja sagen, ja, das ist gut, das eine macht Gott und das andere dann, der Glaube, das kommt dann vom Menschen. Aber hat der Thomas, glaube ich, ganz gut gesagt, nein, auch der Glaube, auch dazu tragen wir ja nichts selbst bei, weil der Glaube ist ja ein Geschenk. Sonst wäre die Rechtfertigung mit Zutun des Menschen, das wäre ja verrückt, die Erlösung ohne Zutun des Menschen, aber zur Rechtfertigung braucht dann der Mensch, muss der Mensch noch den Beitrag leisten, nämlich den Glauben. Aber witzig eigentlich, ja, wenn man diese Gedankengänge mal denkt, ja, und diese Spur findet. Und so wissen wir aus Epheser 2, hat der Vater gestern auch gesagt, durch Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens, das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das niemand kein Fleisch sich rühme. Oder Johannes 6, 29, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, der ihn gesandt hat. Das Geschenk des Glaubens erhalten jetzt in dieser Zeit die, die vor Grundlegung der Welt dazu erwählt wurden, Glieder am Leib des Christus zu sein, gemäß der souveränen Entscheidung Gottes und seines Sohnes. Da kann man jetzt viel dazu sagen. Ja, Auserwählung ist ein kompliziertes Thema, ja, weil da kann man jetzt sagen, naja gut, die nicht glauben, können es ja gar nicht, weil sie das Geschenk eben nicht bekommen. Es ist Gottes Sache, wer wann dieses Geschenk bekommt. Da können wir uns nur auf die Souveränität, aber auch auf die Gerechtigkeit Gottes berufen. Er macht es gut und richtig. Und unser menschlicher Maßstab mag das nicht nachvollziehen können, aber auch das ist dann Glauben und Vertrauen, dass er das richtig macht und zu seiner Zeit dann auch jeden rechtfertigt. Weil das ist ja das, was wir glauben, dass einst auch geschehen wird. Und die Rechtfertigung ist kein, sag mal, buchhalterischer Vorgang, wie man eine Rechnung bezahlt und verbucht und eine Bilanz ausgleicht, sondern in der Konsequenz empfangen wir eine Versöhnung mit Gott. Es kommt zu einer persönlichen, innigen Liebesbeziehung zu ihm und zu seinem Sohn Jesus Christus mit einer Übergabe der Lebensherrschaft an ihn. Stefan hat es gestern sehr schön gesagt, er hat mehrmals die Einswerdung betont. Hat mich sehr angesprochen. Also das lesen wir in Galater 2,20. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Christus selbst lebt durch seinen Geist in uns Gläubigen. Sein Geist leitet uns. Wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft des Fleisches und der Sünde. Gemäß Römer 8,2 hat das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus uns ja frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und wir sind auserwählt, gerettet, abgesondert, geheiligt für Gott, für ihn selbst. Wir sind auserwählt zur Sohnschaft für ihn selbst. Nicht um unseretwillen, sondern für Gott. Ja. Da wird schon ganz klar im Epheser 1, Vers 4, wo es um die Auserwählung geht, das ist jetzt kein elitärer Kreis, sondern das sind diejenigen, die in einen ganz besonderen Dienst hineingestellt werden. Und jetzt kommen wir dann auch zur Botschaft der Versöhnung und den Dienst der Versöhnung, der uns gegeben ist. Ich lese Römer 5 und dann 2. Korinther 5. Römer 5, 8 bis 11. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Haben wir schon gelesen. Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, vielmehr werden wir, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Durch die Versöhnung mit Gott ist nun die Feindschaft und Trennung überwunden. Wir dürfen uns gerettet wissen. Kein Gericht, kein Tod wartet auf uns, sondern Gemeinschaft und Herrlichkeit Gottes. Was für eine wunderbare Botschaft und Hoffnung dürfen wir da haben. Wichtig ist, dass wir Gott und seine und seines Sohnes Liebe rühmen und nicht uns selbst etwas zuschreiben. Wir haben die Versöhnung durch Jesus Christus empfangen als Gnadengeschenk ohne jeden eigenen Verdienst. Das stellt Paulus immer wieder sehr klar heraus. Versöhnung kann nur von Gott ausgehen, durch die Liebe und Gnade Gottes und seines Sohnes, der gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Und in 2. Korinther 5 führt Paulus das weiter aus. Als Versöhnte mit Gott sind wir in Christus und damit eine neue Schöpfung. Wir sind neugezeugt im Geist. Es kommt etwas Neues von Gott in uns hinein. Nicht der alte Mensch wird umerzogen. Ein neuer Mensch wächst in uns heran, sodass wir dem Sohn Jesus Christus immer mehr gleichgestaltet werden, brauchbar gemacht werden, dem Vater zu dienen. Das ist der Sinn des Ganzen. Und so führt das Rühmen unserer Rettung und Versöhnung aus Römer 5 weiter direkt hinein in diesen Dienst der Versöhnung. 2. Korinther 5, 17 bis 20. Das hast du schon gelesen, Peter, ich lese es nochmal. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles von dieser neuen Schöpfung, aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Nämlich, dass Gott in Christus war, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. So sind wir nun Gesandte, Botschafter an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch Versöhnung versöhnen mit Gott. Die Versöhnung wird hier von Paulus nochmal zusammengefasst und dann direkt als Dienstauftrag an uns Gläubige formuliert. Wir sind Gesandte, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das heißt, es muss uns ein Anliegen sein, dass diese Frohbotschaft weitergegeben wird. Versöhnung für weitere Menschen geschieht. Sehr eindrücklich und eindringlich formuliert das Paulus. Und wir haben gehört, durch die Torheit der Predigt kommen Menschen zum Glauben. Und wir wissen, nicht ganze Völker und Nationen sind jetzt dran. Es sind wenige. Wenige, bis der Leib des Christus dann schließlich vollständig ist und bei der Entrückung dann mit dem Haupt vereinigt wird. Darum geht es jetzt. Und wenn wir denken, dieser Auftrag, der gilt für alle Gläubigen, seit Paulus das von Gott so offenbart bekommen hat, bis zum heutigen Tag und weit darüber hinaus. Und wenn wir an eine Allversöhnung glauben, dann muss dieser Dienstauftrag, den wir als Miterben des Alls haben, dann muss dieser Auftrag der wichtigste sein, den es überhaupt gibt. Und genau so ist ja der Heilsplan Gottes. Versöhnung für alle, das ist der Plan. Und wir Gläubige sind dazu berufen, diesen Plan zu realisieren. Ihr kennt alle die beiden wichtigen Passagen in Römer 5 und 1. Korinther 15. Da wird ja von der Übertretung, vom Ungehorsam des einen, des ersten Adams, mit der Konsequenz der Trennung von Gott und des Todes für alle Menschen, der Gerechtigkeit und dem Gehorsam des Sohnes Gottes, Jesus Christus, gegenübergestellt. Und es wird klar bezeugt, dass diese Kluft, die der Sündenfall gerissen hat, durch den Sohn Gottes, durch Gott selbst wieder verschlossen wird. Der Erstling, der Auferstandenen, macht den Weg frei für alle, die an ihn glauben oder seinen Glauben teilen, könnte man sagen. Und die Heilsgeschichte läuft so lange, bis nach der von Gott gesetzten Ordnung und Reihenfolge alle lebendig gemacht worden sind. Ich lese 1. Korinther 15, 21 bis 22. Denn da er durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in dem Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Sehr ganz klar, klarer Zusammenhang, ganz klare Linie. Der Mensch, alle Geschöpfe Gottes, auch die Engel sind damit gemeint, ja, werden einmal gemäß ihrer von Gott dem Schöpfer geschätzten Bestimmung unauflösliches Gottesleben haben und sie werden versöhnt in Frieden und Gemeinschaft mit Gott leben. Gott wird sein Alles in allem und in allem, so heißt es dann ja weiter in Vers 28. Und dieser Plan läuft über Äonen hinweg und wir Glieder am Leib haben bei seiner Ausführung, bei der Versöhnung des ganzen Alls eben einen wichtigen Anteil oder auch Erbteil. Zum dritten Punkt und letzten Punkt. Wie wirkt sich denn nun die Botschaft der Versöhnung in unserem Leben aus? Was fangen wir jetzt denn damit an? Wir freuen uns natürlich über diese wunderbare Botschaft, die für uns gilt. Über diese wunderbare Perspektive, die wir für die ganze Erde, für die ganze Schöpfung dadurch auch haben. Nicht nur für uns persönlich, sondern für die gesamte Schöpfung gilt es ja. Aber jetzt muss ja jeder für sich überlegen, was fange ich, Markus Geskes, denn damit noch an? Ja? Schließlich geht es ja jetzt um einen daraus direkt abgeleiteten Dienstauftrag. Die erste Frage ist dann, inwieweit sehen wir uns denn dem von Paulus hergeleiteten Dienstauftrag für verpflichtet an? Ja? Inwieweit sehen wir uns als Gesandte und Botschafter an Christi statt, die aktiv zur Versöhnung mit Gott aufrufen? Diese Frage muss jeder für sich selbst klären. Was aber klar ist, da uns auch immer wieder klar wird, dieser Dienst ist nicht einfach, da die meisten Menschen ja gar nicht an Gott glauben, schon gar nicht an einen Gott, mit dem sie sich versöhnen müssen. Das heißt, schon die erste Schwelle in einem Gespräch über Gott, Schuld, Sünde, Erlösung, Gnade, Glaube ist sehr hoch, menschlich gesehen fast nicht überwindbar. Wir reden mit den Menschen über ein Problem, von dem die meisten meinen, dass sie es gar nicht haben und schon gar keine Lösung dafür brauchen. Und da hilft es sehr, wenn jemand zum Beispiel als Kind schon mal etwas von Gott oder der Bibel gehört hat. Wir haben auch vorgehört, dass der Same vielleicht erst, du hast glaube ich gesagt, auf dem Sterbebett aufgeht, der da gestreut wird. Ja? Je früher man mit der Botschaft in Berührung kommt, und es ist ein besonderer Segen, wenn es im Kindesalter sein darf, wo man als Kind offen ist für das, was einem gesagt wird. Wo man grundsätzlich erstmal offen annimmt, was einem gelehrt und verkündet und erzählt wird. Klar muss jeder Mensch von diesem kindlichen Glauben dann selbst erwachsen und mündig werden und den Glauben zu seinem eigen machen. Ja? Aber für sehr viele von uns war der Weg ja auch durchaus genau so. Aber es gibt auch viele Beispiele, wo der Same viel später aufging. Wo er vielleicht schon mal ein Stück weit aufging, dann kam das Leben mit allem, was es brachte. Man hat Gott vergessen, man hat seine eigenen Wege gewählt und begangen. Und irgendwann kehrt man durchaus wieder zurück. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die noch nie etwas von Jesus Christus gehört haben, von Gott, die nicht wissen, was an Weihnachten, an Ostern eigentlich gefeiert wird. Die gibt es auch bei unserem Land, in unserem Land. Und zwar immer mehr. Und da ist es schwierig, einen Faden aufzunehmen, aber da ist es vielleicht eine schwierige Lebenssituation. Irgendwas, was um uns herum geschieht. Ich habe letztens gesagt, oftmals liegt es dann an uns, die Dimension Gottes in einer Diskussion mit ins Spiel zu bringen. Ja? Weil die kommt, wenn ihr eine Talkshow oder so anschaut, da fängt keiner an, die Dimension des Metaphysischen zu bringen oder Gott, Verantwortung vor Gott, ja? Sühnung von Schuld und Sünde ins Spiel zu bringen. Ja? Das kommt vielleicht vor, wenn man dann Bücher von Tolstoi und Dostojewski in der Schule durchnimmt. Da werden diese Themen dann diskutiert. Ja? Und das ist dann vielleicht auch mal ein Ansatzpunkt. Aber da sind wir wirklich gefragt, weil wir haben diese Dimension, wir haben diese Erkenntnis, wir haben Weisheit Gottes. Wir sind gefragt, dann diese Dimension in diesen Diskussionen, in Gespräche mit einzubringen. Aber wir müssen uns klar sein, wir sind als Botschafter ganz und gar vom Wirken des Heiligen Geistes abhängig. Er muss wirken, er muss den glimmenden Docht entfachen. Ja? Und wir sind da nur Werkzeuge dafür. Und deswegen ist auch das Gebet so wichtig. Gebet für die Geschwister, die uns auf dem Herzen liegen, ob es aus der Familie, aus dem Freundeskreis, Nachbarn, Kollegen, was auch immer sind. Im Verborgenen fängt dieser Botschafterdienst an, dass wir diese Menschen im Gebet vor unseren Gott hinlegen und uns dann leiten lassen, was wir tun oder auch lassen sollen, um diese Botschaft dann tatsächlich anzubringen. Was uns wichtig geworden ist, ist, dass wir unseren Glauben authentisch leben und uns so verhalten, dass wir zum Frieden beitragen. Ganz praktisch, Römer 12,18, wenn möglich so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. So geben wir die Botschaft der Versöhnung oder nach Epheser 6,15 das Evangelium des Friedens in einem ersten Schritt erst einmal ganz ohne Worte an unsere Umgebung weiter. Wenn ich mit allen meinen Nachbarn verstritten bin und meine Kollegen mir aus dem Weg gehen, dann wird es schwierig. Ja, ist einfach schwierig. Und es gibt auch noch einen anderen Aspekt. Dieser Wortdienst ist auch mit deshalb entstanden, weil ich mehrmals auch mit Unversöhnlichkeit unter Glaubensgeschwistern konfrontiert wurde. Das hat mich wirklich beschäftigt und auch belastet. Darf es das denn überhaupt geben unter Geschwistern, unter Kindern Gottes? Unversöhnlichkeit? Paulus fordert die Gemeinden auf, eines Sinnes, eines Geistes, ja sogar einer Seele zu sein im Kampf für das Evangelium und schreibt an die Kolosser, Kolosser 3, 12 und 13, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, einander ertragend, euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat wider den anderen, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Sehr klarer Anspruch. Und Manu, du hast in deinem Dienst auch gesagt, wenn es da was gibt, wenn Vergebung gefragt, gefordert ist, machen, tun. Ja, in Epheser 4, 32 steht es fast nochmal genauso da. Ja. Und doch gibt es auch Unversöhnlichkeit innerhalb der Gemeinde, innerhalb unserer Familien vielleicht auch, unserem Umfeld. Wie gehen wir denn damit um? Viele Faktoren spielen da eine Rolle. Das ist nicht pauschal so einfach zu beantworten. Das darf nicht sein. Na klar, ist da vieles auch ungeistlich, viel Menschliches. Aber es gibt da auch wirklich ganz schwere Verletzungen und Traumata, die da im Raum stehen. So war es in dem Fall, mit dem wir konfrontiert wurden. Das war wirklich nicht so einfach. Ganz klar ist für mich, Versöhnung muss bei uns als Gotteskinder, die wir von der Botschaft der Versöhnung leben, muss immer das Ziel sein. Wir müssen jeden Konflikt, jeden Bruch immer aus der Perspektive der Versöhnung sehen. Wie kommen wir zu einer Versöhnung? Ja? Aus uns heraus, aus dem Fleisch heraus können wir das natürlich nicht schaffen. Aber der Geist Gottes in uns möchte das doch wirken. Und Jesus selbst hat es uns vorgemacht. Gott verlangt nie etwas von uns, was er nicht selbst schon gemacht hat und bereitet hat. Und er befähigt uns auch dazu, das zu tun, was er von uns will. Oftmals braucht es dann wirklich auch professionelle, seelsorgerliche Hilfe. Es lässt sich anders nicht lösen. Und ich bin da mit einem Urteil von außen sehr vorsichtig geworden und oftmals steht es uns auch gar nicht zu. Doch wenn wir im Glauben unser Leben bestreiten, den Geist Gottes in uns haben und wirken lassen, wie gesagt, sollten, ja müssen wir grundsätzlich und immer, sofern es an uns liegt, auf Frieden und Versöhnung aus sein. Das heißt noch lange nicht, dass es dann auch dazu kommt. Es sind ja auch immer zwei Parteien beteiligt. Ja? Bei Gott, bei der Versöhnung mit Gott, ist es deswegen einfach, weil da ist Gott als die eine Seite, ist versöhnt und streckt die Hand aus, die Brücke ist gebaut, die Tür ist offen. Du musst nur durchgehen. Das ist im zwischenmenschlichen Bereich oft deutlich komplizierter. So was tun? Für mich würde ich sagen, so viel an mir liegt, immer in allem die Liebe Gottes, die er in mir ausgegossen ist, mit seinem Geist wirksam werden zu lassen. Auch wenn ich vielleicht große Schwierigkeiten mit einer Person habe, kann ich diese Person mit der Liebe Gottes lieben. Ich nehme sie an als ein von Gott geliebtes Geschöpf und verhalte mich entsprechend. Ganz wichtig, ich bete für die Person. Wenn ich für jemanden beten kann, ist die Liebe Gottes wirksam. Und wenn ich für jemanden beten kann, würde ich jetzt schon auch mal sagen, dann ist grundsätzlich auch die Bereitschaft der Versöhnung dargestellt. Auch vor der unsichtbaren Welt, die auf diese Dinge ganz genau schaut, können wir uns darauf verlassen. Es kann auch heißen, dass ich bei jemandem vielleicht durchaus auch auf Distanz bleibe und auch, dass ich auf keinen Fall über eine Person schlecht rede. Der Jakobus hat es ja in Kapitel 1, 26 und im dritten Kapitel seines Briefes sehr deutlich formuliert. Und Johannes geht so weit, dass er sagt, man könne Gott nicht lieben, wenn man seinen Bruder hasst. Das geht nicht zusammen und führt uns auf gefährliche Wege. Sehr ernste Worte aus 1. Johannes 2, 11. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis, wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. In 1. Johannes 4, 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann der Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Und Paulus nennt in 2. Timotheus 3, Vers 3 unter den vielen negativen Eigenschaften der Menschen in den schweren Zeiten der letzten Tage auch die Unversöhnlichkeit. Manuel hat einen Ausdruck geprägt, Unversöhnlichkeit stinkt. Ja, habe ich mir notiert. Sehr drastisch. Und diesen Geruch wollen wir nicht verbreiten. Ja? Hier im Timotheus geht es ja um den Menschen der letzten Tage. Das sind nicht die erlösten, gläubigen, gerechtfertigten Geschwister von uns. Das sind die Menschen der letzten Tage. Und den Geruch, den die haben, wollen wir an uns doch nicht haben. Das Gesetz Christi befolgen, seine Gesinnung haben, Gott und seine Nächsten lieben als Frucht des Geistes und als Reaktion auf die Gnade und Liebe Gottes, das ist das, was wir, die wir im Glauben leben und den neuen vom Geist Gottes geprägten und geleiteten Menschen angezogen haben, tun können und auch wollen. Es gibt auch ein schönes Beispiel von Josef. Er konnte seinen Brüdern vergeben, sich mit ihnen versöhnen, weil er seine Geschichte aus der Perspektive Gottes und seines Planes betrachtet hat. Und so sollten wir als Kinder und Söhne Gottes das auch tun und uns fragen, was Gott mit uns und unserem Leben vorhat. Uns weniger von unserem Ich und unseren Emotionen leiden lassen. Vergebung, Versöhnung hat auch mit dem Kampf gegen unser fleischliches Empfinden, gegen unsere Emotionen, gegen unser Ego, unseren Stolz zu tun. Ja? Den müssen wir dann schon auch überwinden. So komme ich zum Schluss. Die Botschaft der Versöhnung war unser Thema heute Morgen. Die Botschaft der Versöhnung ist das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht, auf der unser Glaube sich gründet und die es zu verbreiten und zu leben gilt. Wie jeder Einzelne von uns das tun kann, muss jeder selbst prüfen. Ich habe ein paar Stichpunkte genannt, ja, und gebe euch das einfach mal frech als Hausaufgabe mit. Ja. Wo ist denn Unversöhnlichkeit? Wo bedarf es Versöhnung, der Versöhnung in eurem Leben, in eurem Umfeld? Ja? Ich könnte da ein paar Beispiele nennen, wo wir wirklich erschrocken sind und wo ich selber mich dann auch gefragt habe, ist bei mir da auch was in Schieflage, was glattgezogen, was begradigt werden muss? Gott hat als der Versöhner schlechthin alles dafür getan, dass wir versöhnt sind und andere zur Versöhnung führen können. Das beginnt hier unter unseren Mitmenschen und geht weiter bis hinein in himmlische Sphären. Das haben wir auch diese Tage gehört. Ja. Er wird in seiner großen Liebe dafür sorgen, dass einst das ganze All mit ihm versöhnt sein wird und alles miteinander dann auch automatisch versöhnt ist. Keine Unversöhnlichkeit mehr sein wird. Und er wird dann alles in allem und in allen sein. Darüber können wir immer nur wieder danken, ihn loben, anbeten und preisen. Amen. Ich bete. Vater im Himmel, hab Dank, dass wir den Glauben haben dürfen. Das Geschenk des Glaubens und Versöhnung empfangen durften, dass wir wissen dürfen, du hast alle Schuld und Sünde vergeben. Herr Jesus, du hast alles ans Kreuz getragen, hast alles bezahlt. Du bist den Weg des Leidens gegangen, hast gelitten, bist gestorben, aber du bist auferstanden und lebst. Du hast es geglaubt, du hast es vollbracht. Und deswegen darf es für uns Hoffnung geben und nicht nur für uns, sondern für alle Menschen. Danke, dass Versöhnung für uns real ist. Und so schenke da, wo Versöhnung an uns ist, Vergebung an uns ist, dass wir das erkennen und dass wir uns von deinem Geist führen und leiten lassen, das auch, soweit wir es können, zu betreiben, zu ermöglichen, dass Versöhnung geschieht. Und lass uns die Botschaft der Versöhnung nach außen tragen. Gib uns Weisheit von dir, wie wir das tun können, bei wem wir das tun können. Gebrauche du uns. Segne unser Reden, segne unser Tun, wenn wir im Dienst der Versöhnung unterwegs sind. Und danke, dass du uns in deinem Wort immer wieder neu aufstrahlst, in deiner großen Gnade und Liebe. Alles, was wir tun können, tun wir, um dir zu gefallen, als deine geliebten Kinder, die du errettet hast, die du losgekauft hast. Und wir wollen dir Ehre geben, wir wollen dich loben und preisen, dich verherrlichen mit unserem Leben. Und es beginnt schon in unserem Denken. Reinige uns auch schon von unserem Denken her. Du kennst die Gesinnung unseres Herzens. Du weißt, wo wir da falsch abbiegen. Danke, dass wir immer wieder alles vor dich bringen dürfen und Vergebung empfangen dürfen, weil wir Versöhnung in dir haben. Amen. Amen.